Die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Nicht nur bei uns, sondern auch zur Zeit von Daniel. Nebukadnezar, Belshazzar und das babylonische Reich ist in diesem Kapitel schon Vergangenheit. Ich sage ausdrücklich in diesem Kapitel, weil in den nächsten Kapiteln, die ja ein Rückblick dann wieder sind, in die Zeit des babylonischen Reiches. Aber hier ist das babylonische Reich Vergangenheit. Da heißt es, der Meder Darius empfing das Königreich. Von wem hat er es empfangen? Wir haben ja gehört im Kapitel 2, dass Gott Könige einsetzt und Könige absetzt. Also hat Darius der Meder dieses Reich von Gott bekommen. Ich möchte da erinnern an das Kapitel 2, an das Standbild von dem Traum von Nebukadnezar, dass Nebukadnezar das goldene Haupt ist oder war und jetzt das silberne, also die silberne Brust und die silberne Arme, das nächste Reich am Zug ist, nämlich Medo-Persien. Und das war eine Allianz oder eine Völkergemeinschaft. Am Anfang war der Meder Darius König und später dann der Perser Kyrios. Und Daniel war zu dieser Zeit ungefähr 80 Jahre schon. Ich möchte das Kapitel 6 jetzt einfach in 4 Punkte unterteilen. Nämlich Punkt 1, Daniel wird verleumdet. Und Punkt 2, Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Punkt 3, Gott rettet Daniel in seiner Macht. Und Punkt 4, Gott wird geehrt für seine Macht. Dieser König Darius organisierte sein Königreich neu, um es besser zu verwalten zu können. Und er setzte 120 Strapaten ein. Satrapen. Also, heute würden wir sagen Statthalter oder Provinzgouverneure. Und diese 120 waren 3 Ministern unterstellt und einer davon war Daniel. Und Daniel tat eigentlich das, was Paulus den Ephesern schon einmal nahegelegt hat. Ich möchte das lesen, im Epheser 6, ab dem Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Genau das praktizierte Daniel. Er diente in erster Linie mit gutem Willen seinem Herrn und Gott und nicht diesen heidnischen Königen. Und Darius, dieser König, hatte diese Treue und diese Fähigkeiten und diese Zuverlässigkeit von Daniel erkannt, sodass er ihn sogar über das ganze Reich setzen wollte. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt. Daniel wird verleumdet. Diese Bevorzugung von Daniel durch König Darius weckte ein Urproblem von uns Menschen. Ein Urproblem unserer alten Natur. Und Paulus schreibt im Galater von diesem Urproblem als ein Werk des Fleisches, nämlich Neid, Eifersucht und auch Missgunst, könnte man dazu nehmen. Diese übrigen Regierungsbeamten wurden neidisch auf Daniel, dass er so bevorzugt wurde, wo er doch ein Jude war, ein Deportierter, ein Fremder. Sie missgönnten ihm den Erfolg, den er hatte. Und sie wurden neidisch und eifersüchtig. Wir dürfen aber jetzt nicht mit dem Finger auf diese Männer zeigen, die so böse und so gemein sind zu Daniel. Denn ich wage zu behaupten, ich wage es, dass jeder schon von uns solche Regungen von solchen Gedanken in seinem Herzen gespürt hat. Wir beneiden irgendjemanden, weil er ein besseres Auto hat. Wir werden eifersüchtig, weil ein anderer bevorzugt wird. Wir missgönnen irgendjemandem etwas, weil wir es selber haben möchten. Aus unserem alten Herzen kommen solche Gedanken, aus unserer alten Natur. Und genau hier setzte der Widersacher ein, bei diesen Ministern und Satrapen. Er weckte in ihnen ein Begehren, er weckte den Neid, die Eifersucht und die Missgunst. Und da es ja nichts Neues unter der Sonne gibt, fingen sie an, schwarze Flecken auf der weißen Weste von Daniel zu suchen. Ob sie nicht irgendwo etwas finden könnten, irgendeine Leiche, die er irgendwo im Keller hat. Das ist der Beginn der Verleumdung und einer Verschwörung. Und das geschieht doch eigentlich heute genau noch so. Man beobachtet doch nur oft so Wahlkämpfe, so politische Wahlkämpfe. Da werden Dossiers von den politischen Gegnern gemacht, um irgendeinen Fehltritt zu finden in der Vergangenheit, damit man diese Person zu Fall bringt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt schon Salomon. Der Mensch hat sich im Prinzip nicht geändert. Er ist noch genauso wie vor circa 2500 Jahren. Aber bei Daniel konnten sie nichts finden. In Vers 5 heißt es, sie konnten keine Schuld noch irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Ihre Nachforschungen liefen also ins Leere. Sie hatten keinen Erfolg. Also mussten sie ihm eine Falle aufstellen oder eine Falle ausdenken und sie ihm stellen. Und sie wussten ganz genau, wenn es um seinen Gott ging, war Daniel zu keinem Kompromiss bereit. Das wussten sie. Denn diese Hingabe von Daniel an seinen Gott war unter diesen Heiden bekannt. Er lebte seinen Glauben öffentlich und ganz offen. Neid, Missgunst und Eifersucht brachte sie so weit, dass sie sich eben eine Falle ausdachten und jetzt den König damit bestürmten. Und auch den König Darius erwischten sie bei einem Urproblem von uns Menschen, nämlich Stolz, Eitelkeit, Hochmut. Da heißt es im Vers 8, sämtliche Minister des Königreichs, es beginnt schon mit einer Lüge, Daniel war nicht dabei, er war ja Minister und war nicht dabei. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher, die Satrapen, die Räte, die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, dass er in die Löwengrube geworfen werden soll. Wow, dem König hat es wahrscheinlich den Kamm aufgestellt. Einen Monat lang höher sein wie irgendein Gott, wie irgendein Mensch. Einen Monat lang der Höchste sein. Nur an ihn darf man eine Bitte richten, nur zu ihm darf man flehen. Dieser Gedanke, dass er so geehrt wird, macht den König Darius stolz und hochmütig. Er dachte keine Sekunde an Daniel, obwohl er war dem Daniel ja wohlgesonnen. Er kannte seine Fähigkeiten, er kannte auch seine Gottesfurcht, er wusste, wie er lebte. Daniel lebte seinen Glauben offen, er wusste um seine Treue, aber keine Sekunde dachte er daran, was dieser Erlass für den Daniel bedeutet. Und sein Stolz machte ihn in diesem Moment blind. Und er unterschrieb den Erlass. Und jetzt erst erfuhr Daniel von der Sache. Daniel hätte jetzt vielleicht drei Möglichkeiten gehabt. Die erste Möglichkeit, er hätte sagen können, mein Gott, du kennst mein Herz. Du weißt, mein Herz gehört dir. Ich muss jetzt leider für 30 Tage mit dem Gebet eine Pause machen. Aber mein Herz gehört dir, du weißt es. Oder er hätte sagen können, danke Herr, dass ich schlauer bin wie die anderen. Ich mache meine Fensterläden zu, schließe meine Tür ab und bete halt 30 Tage im Geheimen. Und die dritte Möglichkeit, und nur diese Möglichkeit, kam für Daniel in Frage. Er machte so weiter in seiner Gewohnheit wie bisher. Er betete dreimal am Tag Richtung Jerusalem. Ich kenne jetzt zwar kein Gebot im Alten Testament, wo das genau so vorschreiben würde, dass jemand dreimal am Tag nach Jerusalem beten müsste, kenne ich keines, aber ich habe gelesen, dass es eine feste Tradition bei den gläubigen Juden war. Ein Morgengebet, ein Mittaggebet, ein Abendgebet. Und wenn man nicht in Jerusalem war, dann eben in Richtung Jerusalem, wo der Tempel steht oder stand. Und das ließ sich Daniel nicht nehmen, diese Gewohnheit. Vers 12, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Ha. Jetzt haben wir ihn, haben sie gedacht. Jetzt haben wir ihn endlich. Jetzt haben wir ihn am Schlawittchen. Ich kann mir vorstellen, dass die Freude, die der Teufel hatte, als Jesus am Kreuz hing, als er glaubte, jetzt hat er ihn, genauso groß war. Sie haben sich gefreut, jetzt haben wir ihn. Und sie liefen zum König und verbetzten Daniel wie kleine Kinder. Jetzt wurde es dem König erst bewusst, dass er ja selbst eigentlich in eine Falle getappt ist. Sein Stolz, seine Eitelkeit wurden ihm zum Verhängnis. Er wollte ja Daniel um keinen Preis verlieren. Er schätzte ihn ja als sein Mitarbeiter. Er schätzt seine Treue, seine Zuverlässigkeit. Er wollte ihn sogar als Oberster in sein Königreich einsetzen. Er wollte ihn um keinen Preis verlieren, diesen Diener. Aber Darius konnte und wollte auch nicht sein Gesicht verlieren. Darum befahl er, Daniel in die Löwengrube zu werfen. So sind wir bei Punkt 2, Daniel in der Löwengrube. Eine Löwengrube, wie stellen wir uns das vor? Es war vielleicht ein unterirdischer Raum, vielleicht eine große Höhle oder ausgehauen, ein unterirdischer Raum wie ein Kellerraum, der abgedeckt war und ein Loch hatte, in dem man Menschen hinunterwerfen konnte oder Menschen wieder heraufholen konnte. In so eine Löwengrube wurde Daniel geworfen. Und interessant ist jetzt, dass dieser heidnische König Darius Daniel seinem Gott anbefahl. Im Vers 17 heißt es, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Also hatte König Darius eine kleine Hoffnung auf den Gott von Daniel. Und die Nacht darauf hatte er sicher keine gute gehabt. Er konnte nicht schlafen, er hatte keinen Appetit auf Essen, er hatte auch keinen Appetit auf Frauen. Ihm ging es in dieser Nacht ganz sicher schlechter wie Daniel. Seine Hoffnung war klein, aber er hoffte trotzdem auf den Gott Daniels. Und schon früh am Morgen lief er zur Löwengrube mit dieser leisen Hoffnung und mit ängstlicher Stimme rief er zu Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von dem Löwen retten können? Er bezeichnete hier Gott als den lebendigen Gott. Was für eine Erkenntnis für diesen heidnischen Mederkönig. Er hielt es für möglich, dass der lebendige Gott Daniel von den Löwen retten könnte. Im Gegensatz, was wir letztes Mal gehört haben, Kapitel 5, Belshazzar. Er trank Wein aus diesen goldenen Gefäßen vom Tempel und ehrte dabei die Götter aus Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein. Belshazzar pries die toten Götzen. Und Darius gab dem lebendigen Gott hier die Ehre, der tatsächlich Daniel rettete. Daniel war am Leben, wie durch ein Wunder, ohne irgendeine Verletzung. Punkt 3. Gott rettet Daniel in seiner Macht. Daniel antwortete dem König, mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten. Er hat also nicht die Löwen tot umfallen lassen, dass sie gestorben wären, sondern er hat ihnen den Rachen verschlossen. Daniel gab Gott sofort die Ehre. Gott hat seinen Engel gesandt. Warum? Er schreibt dann weiter, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Gott hat seinen Engel geschickt, um Daniel zu retten. Nicht, dass er die Löwen umbrachte, sondern er hat ihren Rachen verschlossen. Er hat ihnen die Macht zuzubeißen genommen, weil seine Macht viel größer ist. Und der Engel des Herrn ist im Prinzip derselbe, der auch die Freunde Daniels im Kapitel 3 aus dem Feuerofen gerettet hat. Niemand anderer als der Sohn Gottes, der Christus vor der Menschwerdung. Seine Macht, dass Daniel am Leben blieb, er ist ja selbst das Leben, war größer als die Macht der Löwen. Und genau wie der Sohn Gottes bei den Freunden von Daniel im Feuerofen war, Nebukadnezar hat ja eine vierte Person gesehen, die ausschaut wie ein Sohn von Göttern. Er war also mit ihnen im Feuerofen, genauso war Gott mit Daniel in der Löwengrube. Er stand praktisch vor ihm. Die Löwen hatten keine Chance. Die ganze Nacht war er bei ihm. Gott war bei ihm die ganze Nacht. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Und Daniel gab immer Gott die Ehre. Das erinnert doch an die Römerstelle, wo es heißt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Genau das traf für Daniel zu. Gott war für Daniel. Wer konnte dann gegen ihn sein? Die Löwen? Oder irgendein König? Oder irgendwelche Männer, Feinde? Niemand. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Strafe aber, die Daniel an und für sich von den Männern zugesagt war, oder halt, die traf jetzt genau die Männer, die Daniel verleumdet hatten. Vers 25. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Ein hartes Urteil. Ein hartes Urteil. Frau und Kind, alle mussten hier die Strafe erleiden. Und das war zur damaligen Zeit im Orient normal, dass wenn ein Familienoberhaupt sich verwählt hat, dass die ganze Familie praktisch ausgerottet wurde. Und ihre Häuser, vielleicht erinnert ihr euch an Kapitel 2, zum Misthaufen gemacht werden, also vernichtet werden. Ein hartes Urteil. Aber es hat mich an zwei Sprichwörter erinnert, die ihren Ursprung eigentlich in der Bibel haben, die euch sicher auch geläufig sind. Als erstes, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ist hier passiert. Sie haben Wind gesät, diese Männer, und haben Sturm geerntet, ihren eigenen Tod in der Löwengrube. Aus Hosea 8,7. Und aus Sprüchen noch ein noch bekannteres Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Da sehen wir, was für eine tiefe Wahrheit oft in solchen Sprichwörtern ist, die eigentlich ihren Ursprung in der Bibel haben. Löwen symbolisieren eigentlich immer Macht und Stärke. Hier in diesem Fall stehen sie für die Macht der Finsternis, für die Macht des Widersachers, für das Böse. Und das Böse dieser Macht konnte in Daniel nichts antun, weil Gottes Macht stärker ist. Gott hat in Jesus diese böse Macht besiegt. Wir singen ja ein Lied, heute haben wir es nicht gesungen, aber wir kennen es alle. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Der Sohn Gottes ist der Sieger über die Macht des Todes und des Teufels. In Korinther steht, Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In Jesus Christus ist diese Macht der Finsternis besiegt. Der Tod ist besiegt. Und trotzdem warnt uns Petrus. Im 1. Petrus 5,8 schreibt er, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Widersacher ist zwar besiegt am Kreuz von Golgatha, aber er kann noch brüllen wie ein Löwe. Und er kann noch so tun, als wie wenn er Macht hätte. Und er kann uns noch ängstigen. Oder er kann uns noch lähmen. Er kann uns noch verführen, falsche Entscheidungen zu treffen. Er hat also noch einen gewissen Spielraum, obwohl er besiegt ist. Obwohl es heißt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, sollen wir nüchtern, besonnen und wachsam sein. Sein und bleiben. Punkt 4. Gott wird geehrt für seine Macht. Nun schrieb Darius einen neuen Erlass an alle Völker, Stämme und Sprachen, alle, die in seinem Land wohnten. Dieser neue Erlass war genauso unwiderruflich wie der eine Erlass, dass wer nicht ihn anbetet, 30 Tage in die Löwengrube geworfen wird. Er war genauso unwiderruflich. Und er ließ schreiben, in Vers 27, dass man sich vor dem Gott Daniel fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Welch ein gewaltiges Zeugnis, welch eine Erkenntnis von diesem heidnischen König Darius. Er gebot, dass man dem Gott ehrfürchtig begegnet. Er bezeugt, dass er lebendig ist. Er bezeugt, dass er ewig bleibt. Er bezeugt, dass sein Reich kein Ende hat. Wie schon das Standbild in Kapitel 2 aussagt. Gottes Reich ist ewig. Er bezeugt, dass er derjenige ist, der rettet. Und er, der befreien kann. Welch ein Zeugnis. Und Darius könnte eigentlich genauso wie Hiob sagen, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und weiter könnte er sagen, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darius hat ja vom Leben Daniels gehört. Er hat ja gehört, dass er an Gott so glaubt, dass er an Gott so vertraut, dass Gott ihm diese Weisheit gegeben hat, Träume zu deuten. Er hat gehört, dass Gott aus einem Feuerofen retten kann. Er hat das alles gehört. Aber jetzt hat Darius es mit eigenen Augen gesehen, dass Gott retten kann. Und retten kann nur ein lebendiger Gott. Kein tauber, stummer Götze aus Holz oder Stein kann retten. Nur der lebendige Gott, der in Ewigkeit bleibt, kann retten. Zu dieser Erkenntnis ist Darius gekommen. Und genau das ist ja eigentlich auch unsere Hoffnung, oder? Dass Gott lebendig ist. Und wir wissen, Jesus lebt, er ist lebendig. Er ist auferstanden und lebt. Und er richtet sein ewiges Reich auf, das kein Ende hat. Und wir wissen, er hat uns errettet. Er rettet von der Sündenlast. Er hat uns befreit von der Strafe des Todes. Er hat uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand. Amen.